ARD Sounds.
Niklas, besondere Folge heute, würde ich sagen. Mal wieder, doch heute aus einem anderen Grund, denn wir sprechen heute zu unseren Hörern und Hörern nicht nur als Podcaster und Historiker, sondern auch als Fußballfans. Uns verbindet ja auch so eine gewisse aktive Vergangenheit. Ich hoffe, du kannst dich noch...
Naja, du warst auf jeden Fall ein Wadenbeißer. Wir haben zusammen Fußball gespielt. Ne?
Ja, ich hoffe, du kannst dich noch erinnern an unsere im wahrsten Sinne des Wortes wilden Zeiten in der Wilden Liga Bayreuth, wo wir ja studiert haben. Da haben wir die Bolzplätze unsicher gemacht.
Ich erinnere mich dunkel. Ich habe vor allen Dingen in Erinnerung, dass sich da doch bemerkbar gemacht hat, dass ich schon damals leicht älter bin. Ich will das ja gar nicht immer übertreiben, aber da so 2-3 Jahre können in dieser Spätphase der Adoleszenz dann schon eine gewisse Rolle spielen auf dem Fußballplatz. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir jetzt den Fußball nur noch vom Sofa aus verfolgen und da, wie das wahrscheinlich für viele andere auch gilt, oft ja alles besser wissen, die Fehlentscheidungen des Trainers, der Spieler kommentieren. Das spielt ja heute auch eine ganz wesentliche Rolle. Ich will vielleicht auch nochmal dazu sagen, bevor jetzt alle abgeschreckt sind, die sich gar nicht so sehr für den Fußball interessieren, dass das natürlich trotzdem wieder eine Episode ist, die eine Dimension des Sportes in den Mittelpunkt rückt, für die man jetzt nicht zwingend total fußballbegeistert sein muss. Aber wir wollen noch nicht zu viel verraten.
Genau, denn wir reisen jetzt mal, Niklas, in ein Land, das ja, ja, würde ich sagen, immer in aller Munde war und auch ist. Nicht nur politisch, sondern eben auch sportlich, nämlich in die Vereinigten Staaten von Amerika. Wir haben es Juni 1994, die Weltmeisterschaft damals zum ersten Mal in den USA. Für viele Europäer, wo ja der Fußball, ich sage jetzt mal ein bisschen zu Hause ist, wirkt ja diese Weltmeisterschaft zunächst wie ein Experiment, weil die Amerikaner ja eigentlich nicht unbedingt Fußball begeistert sind. Wir waren ja auch mal selbst in den USA allgegenwärtig natürlich Baseball, Basketball und American Football. Doch genau die Vergabe an die USA soll natürlich auch ein Signal sein, so wie das ja häufig gemacht wird, mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg. Denn die FIFA, also auch der internationale Fußballmarkt, will jetzt auch den größten Sportmarkt der Welt erobern und das ist eben die USA. Und tatsächlich wird das Turnier dann auch zu einem gewaltigen Spektakel. Von New York bis Los Angeles strömen Millionen Menschen in die Stadien. Noch heute, habe ich extra nochmal nachgeschaut, hält die Weltmeisterschaft 1994 den Rekord für die höchste Zuschauerzahl der WM-Geschichte. Also die Amis sind da voll begeistert, im Sinne von nicht Fußball begeistert, sondern die wollen halt einfach sich dieses Spektakel nicht entgehen lassen. Ne?
Und die Stadien sind natürlich auch relativ groß. Ne? Genau, das ist nicht bei jeder WM gleich. Das ist ja etwas, was wir gleich auch noch besprechen. Ja. Also riesige, wahrscheinlich in der Regel Football-Stadien eigentlich.
Werden auf jeden Fall für die anderen Sportarten, also nicht Basketball, ja, aber für Football hauptsächlich genutzt. Ja.
Haben wir jetzt nicht nachgeschaut, nehme ich aber mal an. Die haben ja nicht extra die Stadien dafür gebaut.
Und was auch total krass ist, dass wirklich damals 1994 unter Bedingungen gespielt wird, die viele Profis an ihre Grenzen bringt. Also die Mittagsspiele in der kalifornischen oder texanischen Sonne, Temperaturen über 40 Grad, teilweise bis 50 Grad. Ja, kann man sich ja ausmalen, das bringt es selbst wirklich erfahrene Spitzensportler an die Belastungsgrenzen. Zu den Mannschaften, auf denen die größten Hoffnungen ruhen, gehört, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen erstaunlich, Kolumbien. Das Team hat nämlich wenige Monate zuvor die Mannschaft von Argentinien in Buenos Aires mit 5-0 förmlich auseinandergenommen. Die haben 26 Spiele vor der WM gespielt. Von diesen 26 Spielen ging gerade mal eins verloren. Experten sprechen jetzt auf einmal von einem Geheimfavoriten, Pelé. Das sagt sogar ganz öffentlich, Kolumbien könne sogar Weltmeister werden. Im Zentrum dieser Mannschaft stehen damals einige der schillerndsten Figuren des internationalen Fußballs überhaupt. Und ich kann mich da auch noch ganz gut dran erinnern. Carlos Valderrama natürlich mit seiner legendären Lockenmähne, auch gefärbte Lockenmähne. Also das war schon ein bunter Vogel.
Ist es gefärbt? Bin ich mir gar nicht so sicher, ob das nicht das Naturhaar ist.
Ja, dann lassen wir es.
Hat man damals, glaube ich, noch nicht gemacht. Aber klar, an den erinnert man sich natürlich. Der war ja auch bei der WM 1990 schon sehr schillernd mit dabei. Ist mir natürlich auch noch als Spieler der kolumbianischen Nationalmannschaft derjenige, der mir sicherlich am präsentesten nach wie vor ist.
Ja, und neben Valderrama vielleicht noch der Stürmer Faustino Asprilla oder Freddy Rincón, einer der damals besten Mittelfeldspieler Südamerikas. Und dann gibt es noch einen Spieler und das ist unser heutiger Protagonist und der heißt Andrés Escobar. Ist kein Mann der großen Worte, auch kein Star jetzt im Sinne, wie man es sich vielleicht vorstellen könnte, sondern eher ein introvertierter Mensch, zumindest wirkt er so. Ist ein Verteidiger, der vor allen Dingen für seine Fairness und seine ruhige Art bekannt ist. Ein Mann, der auf dem Platz eher mit Übersicht glänzt, als jetzt irgendwie durch übertriebene Härte. Mich erinnert das so ein bisschen an Franz Beckenbauer. Ich will natürlich jetzt nicht den Kaiser irgendwie schmälern, weil die Genialität von Beckenbauer natürlich auf dem Sportplatz nochmal größer war. Aber so ein bisschen vom Habitus her.
Schauen wir uns ein bisschen den Spielverlauf der Kolumbianer dann an bei der WM, weil das ja ganz wichtig werden wird. Am 22. Juni 1994 trifft Kolumbien im zweiten Gruppenspiel, müssen wir sagen, ausgerechnet dann auf den Gastgeber, also die Vereinigten Staaten. Austragungsort ist das Rose Bowl Stadium in Pasadena, also bei Los Angeles. Schon Stunden vor dem Anpfiff, da verwandelt sich diese riesige Arena in ein Farbenmeer. Du hast ja vorhin diese großen Stadien angesprochen. Fast 94.000 Zuschauer sind auf den Rängen. Ich habe hier auch ein Foto von dem Spiel vor mir liegen und da siehst du einfach, wie riesig dieses Stadion ist. Und ich finde ja immer besonders beeindruckend, wenn diese Stadien nicht überdacht sind. Mhm. Und das erkennst du, was natürlich für die Hitze dann auch für die Zuschauer nochmal was ganz anderes ist. Also stellen wir uns das vor, wie es damals war. Trommeln, Gesänge und Sprechchöre, die jetzt durch das Stadion hallen. Die Rollen, die scheinen relativ klar verteilt. Hier der Gastgeber, der seit Jahrzehnten auf einen großen Erfolg bei der Weltmeisterschaft wartet. Dort die Mannschaft, du hast es gesagt, die einige Experten bereits als Geheimtipp sehen. Je länger die Partie dauert, desto deutlicher wird, dass an diesem Nachmittag für die Kolumbianer eigentlich nicht viel nach Plan läuft. Die US-Fußballer, die verteidigen wirklich leidenschaftlich, laufen jeden Ball an und setzen immer wieder gezielte Nadelstiche nach vorne vor das gegnerische Tor. Dann läuft die 34. Minute.
Sehr mäßiges Spiel von beiden Teams. Ein Eigentor! Ein Eigentor! Wenn man es selbst schon nicht schafft, dann muss der Gegner helfen. Andrés Escobar, der Spieler mit der Nummer 2 von Kolumbien, bringt die USA in Führung.
Ja, wir haben jetzt im Grunde gehört, ein ganz klassisches Eigentor. Ne? Der flankt irgendwie rein und der Escobar grätscht quasi in den Ball und statt dass der ins Aus fliegt, rollt er halt ins eigene Tor oder fällt ins eigene Tor.
Kann man sich auch immer noch anschauen. Also wir haben uns das im Vorfeld angeschaut. Dieses Eigentor super unglücklich, aber ja, klassisches Eigentor eigentlich. Die Fans auf jeden Fall sind elektrisiert. Ist ja ein Tor für Amerika.
Also zumindest die Heimischen.
Richtig. Springen natürlich von den Sitzen auf. Der Jubel brandet durch die Arena. Auf der anderen Seite herrscht natürlich erstmal Fassungslosigkeit. Escobar bleibt einen Moment auch kurz auf dem Rasen liegen. Die Mitspieler schlagen sich die Hände vors Gesicht. Die Amerikaner gewinnen das Spiel dann schließlich mit 2-1. Und für Kolumbien ist diese Niederlage wirklich ein Schock, weil sie das erste Gruppenspiel auch bereits verloren haben. Und deshalb steht das Aus in der Gruppenphase fest. Aus dem Geheimfavoriten der Weltmeisterschaft wird wirklich eine der größten Enttäuschungen des Turniers. 2 Spiele, 2 Niederlagen. Doch hinter dieser Geschichte, und deswegen ist es auch so wichtig, den historischen Kontext anzusprechen, der uns heute begleiten wird, da steckt ja weit mehr als ein verlorenes Fußballspiel. Denn Anfang der 1990er Jahre ist Kolumbien ein Land, in dem Fußball, Politik, Gewalt und die Macht der Drogenkartelle eng miteinander verwoben sind. Ein Mann, der diesen Fußball geprägt hat wie kaum ein anderer, ist zwar seit einem Jahr tot, aber sein Schatten ist irgendwie noch allgegenwärtig in Kolumbien. Ich spreche natürlich von Pablo Escobar. Er hat jetzt nur den Nachnamen mit Andrés Escobar gemeinsam. Dennoch verschränken sich, wenn auch indirekt, beide Geschichten. Wir sprechen heute, passend zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026, über ein Turnier im Jahr 1994, das wirklich Maßstäbe gesetzt hat. Über eine WM, die von Stars wie Roberto Baggio, Romario oder Christos Deutschkow geprägt wurden, aber auch, andere Seite der Medaille, durch Skandale wie beispielsweise von Diego Maradona oder Stefan Effenberg, in der Deutschland als amtierender Weltmeister antritt, um dann im Viertelfinale sensationell gegen Bulgarien auszuscheiden.
Aber vor allem sprechen wir über einen Tatort, der die Fußballwelt und die Menschen darüber hinaus erschüttert. Denn was an diesem Nachmittag des 22. Juni 1994 im Rose Bowl Stadium passiert, wird das Leben von Andres Escobar bis nach Kolumbien verfolgen und auf einem Parkplatz in Medellin enden. Über all das reden wir heute aber nicht allein, Hannes, und das ist etwas, worauf wir uns natürlich beide schon sehr freuen, sondern mit dem damaligen deutschen Fußballnationalspieler Thomas Helmer. 1994 in den USA ist er 29 Jahre alt und das erste Mal bei einer Weltmeisterschaft mit dabei. Wir, das sind Niklas Fischer
und Hannes Liebrandt, zwei Historiker von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Das ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg-von-Vollmer-Akademie. Das ist Tatort Geschichte. Niklas, bevor wir jetzt nochmal weiter in die Geschichte um Andres Escobar und die WM eintauchen, lass uns nochmal ein bisschen über die WM allgemein sprechen. Man muss ja wirklich sagen, wir gehen ja auch gleich das Team nochmal durch, eine Mannschaft voller Stars und wir hatten ja auch Thomas Helmer angesprochen, wir hatten auch ein paar Vorgespräche auch geführt, diese Bedingungen, die damals herrschten auf dem Platz, also teilweise 50 Grad Hitze hatten wir ja gesagt, in der Ferne, Zeitumstellung, Effenberg zeigt den Stinkefinger. Ganz großer Skandal. Wird er dann auch nach Hause geschickt? Gibt er dann auch einen Mannschaftsrat, der sich eigentlich auch hinter ihn stellt? Aber man möchte dann eben Zeichen setzen, weil er da doch eine relativ lange Zeit dasteht und Mittelfinger in den Fanblock hält. Diego Maradona, der große Maradona, wird positiv auf Drogen getestet, wird ebenfalls nach Hause geschickt. Damit endet eine Weltkarriere eines Weltfußballers. Und ja, also sind schon viele Sachen, die man alle mit dieser WM irgendwie in Verbindung bringt.
Absolut. Du hast es angesprochen, deutsche Nationalmannschaft. Und das ist ja auch etwas, was Thomas dann später bestätigt hat. Im Grunde vielleicht die beste Truppe, die es je gegeben hat. Also du hast 12 Weltmeister mit am Start. Dazu kommen dann unglaublich talentierte Ostspieler mit Matthias Sammer und Ulf Kirsten, den wollen wir ja auch nicht vergessen. Und dann eben neue herausragende Spieler wie Thomas Helmer selbst, aber auch so Leute wie Maurizio Gaudino, Stefan Effenberg hast du angesprochen.
Wir haben das Bild ja gerade vor uns liegen von der Mannschaftsaufstellung. Also ich kenne alle noch. Oben links Rudi Völler sieht man, daneben Stefan Effenberg, unten Icke Hässler, Jürgen Klinsmann natürlich, darf man nicht vergessen, Andreas Möller und
Andi Brehme,
Lothar Matthäus, Niklas, das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Part, Ulf Kirsten, Matthias Sammer, Thomas Strunz, also wirklich ein tolles Team damals aus lauter Individualisten. Und das war auch ganz wichtig für Thomas Helmer, mit dem ich auch im Vorfeld telefoniert habe, dass wir jetzt nicht nur über das Fußballerische reden, sondern eben auch über diese politische Dimension dahinter. Und das haben wir gestern getan. Thomas Helmer war zugeschaltet aus Frankfurt, direkt eigentlich auf dem Weg nach Mallorca, hat er sich noch die Zeit genommen für uns. Und deswegen ist es auch so wichtig, mit einem Spieler und deshalb auch mit einem Zeitzeugen aus dem Jahr 1994, der eben in den USA dabei war, zu sprechen. Und da hat man auch das Bild dabei. Er hat sich auch direkt erkannt auf dem Spielerfoto.
Thomas, wir könnten natürlich jetzt über deine Zeit beim FC Bayern oder Borussia Dortmund herausstreichen, aber als Ostwestfale muss ich natürlich zuerst festhalten, 40 Pflichtspiele für Arminia Bielefeld. Danach kamen dann irgendwann die kleineren Stationen in Dortmund und München. Deshalb ist es mir natürlich eine ganz besonders große Freude, dass du heute da bist. Also herzlich willkommen, Thomas Helmer.
Dankeschön, ja.
Thomas, du bist 1994 in den USA, Teil einer goldenen Generation. Nimm uns doch gedanklich mal ein bisschen mit. Mit welchen Erwartungen seid ihr damals über den großen Teich gereist? Und wie hast du die ersten Tage mit der Mannschaft in Chicago vor Ort erlebt?
Das war meine erste WM. Also ich wusste nicht so richtig, was mich erwartet. Ich war eigentlich sehr angespannt, aufgeregt, habe mich darauf gefreut. Andererseits war natürlich immer dieses Gefühl, okay, 1990 Weltmeister geworden, jetzt fährst du dahin. Als deutsche Nationalmannschaft wurde mir zumindest das so eingeimpft. Du darfst sowieso nie verlieren oder musst möglichst weit kommen. Also auf der anderen Seite war diese Erwartung an so ein Turnier. Es war die EM 92, wo ich gespielt habe, aber da waren noch ein paar Mannschaften. Und das war von der Stimmung her in Schweden damals relativ enttäuschend. Auch wenn wir ins Finale gekommen sind, dann zwar verloren haben. Aber deswegen war die Erwartung für mich jetzt auch an das Land, das ich noch nicht so kannte. Wir waren zwar 93 beim US-Cup schon mal da. Aber das ist immer das Gleiche. Du kommst am Flughafen an, fährst ins Hotel, Trainingsplatz und das Stadion. Also du siehst ja nicht allzu viel. Deswegen war ich natürlich gespannt, mehr davon kennenzulernen. Es war so die Atmosphäre drumherum. Das Hotel, komischerweise bin ich einer der wenigen, ich glaube, ich habe dieses Hotel komplett verdrängt, weil das so ein Golferhotel gewesen sein muss. Ich weiß nur, dass ganz viele Touristen da waren. Dann haben wir uns auch so gefühlt wie Touristen. Das war es, glaube ich, ja.
Kriegt man denn so ein bisschen was von der Welt außerhalb des Hotels im Land mit, von der Stimmung?
Da war ja nicht so eine große Stimmung. Also die Berichterstattung war da auch ein bisschen anders. Also natürlich, wenn wir mal die deutschen Kanäle angeschaut haben, dann hast du schon gemerkt, da ist eine WM. Aber in Amerika gibt es natürlich, wir alle wissen, so viele andere dominante Sportarten, die dem Fußball erstmal so ein bisschen, ich will nicht sagen, die haben das belächelt, aber es kam einem zumindest so vor. Und ich glaube, sie haben gedacht, es ist, wenn man zum Spiel geht, ein Event, ne? So, man geht da mal hin, man muss mal dabei sein, man guckt sich das mal an, man ist vielleicht ein bisschen neugierig. Aber so richtiges Interesse, so richtiges, ja, so richtig Fan sein, wie wir es kennen, das kam nicht von den Amerikanern zumindest, sondern eher von denen, die aus den anderen Ländern da waren.
Jetzt sind nicht alle unsere Hörer Fußballfans, haben vielleicht keine genaue
Ja.
Vorstellung, wie so ein Turnier organisiert ist. Nehmen wir zum Beispiel mal die Olympischen Spiele. Da gibt es ein Olympiadorf, wo der Großteil der Athleten gemeinsam untergebracht ist. Da trifft man sich vielleicht mal irgendwie in der Mensa beim Essen. Wie muss man sich das bei dieser Weltmeisterschaft 1994 vorstellen? Habt ihr da überhaupt irgendwie Kontakt zu anderen Mannschaften und Spielern?
Nee, das bedauere ich. Es gibt ja einige meiner Kollegen auch, die bei Olympia dabei waren. Da beneide ich sie drum. Weil ich glaube, diese Erfahrung, die du gerade gesagt hast, die ist super, ne? Im olympischen Dorf, irgendwo gibt es immer einen Platz, wo man sich mal wegläuft. Alle verschiedene Sportarten, super spannend, super interessant. Da habe ich nur Gutes gehört. Alle lieben eigentlich immer dieses olympische Dorf oder diese Stimmung. Das gab es bei uns 94 überhaupt nicht. Du bist isoliert als Mannschaft in deinem Hotel. Klar, habe ich gerade erzählt, da laufen andere Leute rum, aber keine anderen Mannschaften. Du hast eigentlich gar keinen Kontakt.
Thomas, wenn wir nochmal zum Sportlichen jetzt übergehen. Ihr reist ja 1994 als amtierender Weltmeister an. Eure Mannschaft ist wirklich gespickt mit Stars, wir sind so vorhin mal durchgegangen. Und durch die Wiedervereinigung, darf man auch nicht vergessen, kommen ja auch noch tolle Fußballer aus der ehemaligen DDR dazu. Berti Vogt, euer Trainer, der wird aber zumindest vom Boulevard kritisch gesehen. Ich glaube, das habe ich jetzt ziemlich vorsichtig ausgedrückt. Allgemein von den Medien, Stefan Raab nimmt ihn ja auch aufs Korn mit seinem Song, der ja bis heute vielleicht auch noch bei einigen bekannt ist.
Ah, wer ist der schönste Trainer der Stadt?
Berti Vogt, Berti Vogt.
Wer schleppt die geilsten Weiber ab?
Wir haben jetzt gerade mal reingehört, also es ist ja schon wirklich eine deutliche Meinung über einen Coach, der da zum Teile der Öffentlichkeit auch herangetragen wurde. Hinzu kommt auch noch der Groß- oder der lange Schatten des Kaisers, also Franz Beckenbauer natürlich, der ja als Experte auch vor Ort ist und auch noch eigentlich allgegenwärtig ist. Jetzt die Frage an dich: Wie groß muss man sich diesen Druck vorstellen als amtierender Weltmeister in den USA? Denn darum geht es auch in unserer Folge heute, über diese riesigen Erwartungen aus der Heimat und welchen Einfluss das dann eben auf die Spieler hat.
Ja, das hast du ja ganz gut beschrieben, glaube ich. Wenn du Franz Beckenbauer mal getroffen hast, ich habe ja mit Franz war mein Trainer, mein Präsident bei den Bayern, ich habe ja auch viel mit ihm erlebt. Ein super Mensch, ein bodenständiger Mensch, aber der hatte natürlich eine Aura, eine Ausstrahlung, eine natürliche Aura, die kannst du nicht beschreiben. Die hast du oder die hast du nicht. Und Franz war das einfach gegeben. Und er hat ja auch damals gesagt, wir sind jetzt auch Jahre, glaube ich, unschlagbar oder Jahrzehnte, keine Ahnung. Ich meine, diese Hypothek dann auf den nächsten Trainer zu übertragen, brauche ich euch nicht zu erklären, wie schwierig das war. Berti dann auch noch sein Co-Trainer damals gewesen, oder sein Mitspieler zwar auch 74, aber also die Bild-Zeitung war natürlich das Medium, wo Berti am meisten drunter gelitten hat und wo er nie mit klarkam. Er hat dann auch, glaube ich, nicht getraut, sich zu positionieren, sich vielleicht mal dagegen zu stellen oder mit denen mal vernünftig zu reden. Also das war ein, ich würde mal sagen, Verhältnis auch von Misstrauen aufgebaut irgendwann und nicht anerkennen, nicht mögen. Und das war sicherlich auch, oder war die ganze Zeit, nicht zumindest bei der Nationalmannschaft, war immer ein Problem, das Berti mit sich rumgeschleppt hat. Berti ist fachlich, glaube ich, einer der besten Trainer, die wir alle hatten. Steht außer Frage. Aber er hat natürlich extrem gelitten unter dieser Außendarstellung, die Franz ihm natürlich auch dann vorgegeben hat. Er ist ja jemand gewesen, der dann darüber nachgedacht hat, was das für Auswirkungen für die anderen haben könnte. Er meinte, er ist eigentlich wahrscheinlich sogar gut. Er sagt, uns kann nichts passieren, wir machen das schon in seiner Nonchalance-Art. Aber das war für Berti war das extrem schwer. Deswegen war natürlich dieser Druck immens, ne? Ich glaube, er hat sich dann auch selbst unter Druck gesetzt. Er wollte ja auch nicht verlieren, ist ja klar, logischerweise, selbst als Spieler dann Trainer bist. Er hat gewusst, er hat das beste Spielermaterial, was Deutschland vielleicht Ich will nicht sagen, ich weiß nicht, wie es 2014 hatten wir, glaube ich, auch sehr, sehr gute Spieler, aber damals waren das schon von den Einzelspielern her, also zu der Zeit wirklich das Beste, was du aufbieten konntest. Ich glaube, die Nominierung aller, die dabei waren, war zu 100% gerechtfertigt.
Wenn man auch mal so ein bisschen auf die anderen Teams blickt, also auf die anderen Favoriten der WM 1994, dann taucht doch immer wieder der Name Kolumbien auf, zumindest so ein bisschen als Geheimfavorit. Am 5. September 1993, also ja, ein Dreivierteljahr davor, besiegt Kolumbien Argentinien zu Hause in Buenos Aires sagenhaft mit 5:0 und qualifiziert sich auch dann direkt für die Weltmeisterschaft. Übrigens, wenn man das auch noch mal ein bisschen kontextualisiert, sterben bei diesen spontanen Massenfeiern im ganzen Land, in Kolumbien, in diesem ja fußballverrückten Land, bis zu 80 Menschen, je nach Quelle. Also durch Verkehrsunfälle, durch Schlägereien, durch bewaffnete Überfälle. Pelé, der große Pelé, sagt öffentlich, diese Mannschaft könne auch Weltmeister werden. Und während ihr jetzt als deutsche Nationalmannschaft euer Auftaktspiel gegen Bolivien mit 1:0 gewinnt, steht Kolumbien eigentlich nach der 1:3 Niederlage gegen Rumänien ja bereits mit dem Rücken zur Wand. Jetzt mal die Frage an dich, Thomas. Wie habt ihr damals auf das Team von Kolumbien geblickt? Und ganz speziell, erinnerst du dich auch an Andrés Escobar als Spieler?
Ich erinnere mich ein wenig an ihn. Ich glaube, an seine Spielweise kann ich mich so ein bisschen erinnern. Nicht der typische Verteidiger, sage ich immer auch Spaß. Im Flach sage ich immer, der konnte auch ein bisschen kicken. Also das war ganz klar. Also er brauchte ein sehr gutes Stellungsspiel, hatte eine gewisse Eleganz. Daran kann ich mich zumindest erinnern. Ich kann mich auch an Kolumbien natürlich erinnern. Aber er war ja nicht die schillernde Figur in dieser Mannschaft. Ne? Das war sicherlich Valderrama und allein frisurtechnisch schon. Ja. So auffallend. Ja, das war schon eine verrückte, man muss ja aufpassen, was man sagt im Nachhinein, aber verrückt positiv, also die natürlich aufgefallen ist, diese Mannschaft irgendwie. Und alle haben da schon mal drauf geschaut. Es war ja auch noch so, dass wir gesagt haben, okay, es ist unwahrscheinlich schwer, als europäische Mannschaft außerhalb Europas Weltmeister zu werden. Ne? Das war auch noch so ein gängiges, ich sag mal fast Vorurteil. Ja? Deswegen waren wir schon gespannt auf die Mannschaft, die gerade aus Südamerika oder aus Amerika kam, und hatten aber Kolumbien nicht wirklich auf dem Schirm, muss man ehrlich sagen. Also nicht so stark, wie Pelé das gesagt hat. Da kann ich mich nicht dran erinnern.
Ich glaube, der Großteil der Spieler spielt ja damals auch in Kolumbien noch.
Genau.
Wir gehen so ein bisschen auch rein in den Verlauf des Turniers, um dann eben zu der verhängnisvollen Szene zu kommen, die für uns heute wichtig wird. Bei euch kommt zunächst einmal das zweite Vorrundenspiel am 21. Juni. Da geht es gegen Spanien. In der 14. Minute schießen die Spanier das 1:0. Jürgen Klinsmann glücklicherweise gleicht dann aber direkt nach der Halbzeit aus. Es geht 1:1 zu Ende. Ich meine, du hast in einer anderen Dokumentation gesagt, relativ glückliches Unentschieden für euch damals. Am nächsten Tag dann spielt Kolumbien gegen den Gastgeber, die Vereinigten Staaten. Das Besondere ist aber, dass das Team erhält im Grunde schon vor dem Spiel Morddrohungen aus der Heimat. Und sogar der Trainer ist davon betroffen. Am Morgen vor dem Spiel, da bekommt nämlich Francisco Maturana direkt im Mannschaftshotel die Nachricht, dass sollte er den Spieler Gabriel Gomez aufstellen, seine Familie in Kolumbien umgebracht wird. Also eigentlich unfassbar. Und was vielleicht noch unfassbarer ist, diese Drohung setzt sich am Ende durch, denn es spielt tatsächlich die Elf, die die Kriminellen in der Heimat fordern. Das Team ist vollkommen verunsichert. In der 34. Minute, dann greifen die USA an. Es kommt zu einer flachen, aber scharfen Hereingabe in den Strafraum. Und Andrés Escobar, der will klären und grätscht, doch der Ball rollt ins eigene Tor. Ganz klassisches Eigentor vielleicht. Kolumbien verliert das Spiel und scheidet dann später nach der Vorrunde aus, bevor das Turnier eigentlich so richtig an Fahrt aufgenommen hat. Jetzt Frage an dich, Thomas. Kannst du dich an das Eigentor von Escobar noch erinnern?
Ich meine, ich kann mich daran erinnern. Also zumindest so diese typische Verteidigergrätsche, wenn du noch retten willst, was zu retten ist, wo du nicht genau weißt, vielleicht, wo dein Tor steht, wo dein Torwart steht und so weiter und so fort. Also ich kann mich noch daran erinnern und ich weiß auch noch, das ist ein ganz schöner Aufschrei war. Ja, das weiß ich noch. Viel mehr von dem Spiel kann ich euch nicht mehr schildern, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es war eigentlich klar, nach den zwei Niederlagen ist Kolumbien raus. Also das war schon, das war uns auch klar. Wobei nochmal, also ich als Verteidiger habe 4 Eigentore in meiner Karriere gemacht. Die waren jetzt, glaube nicht so spielentscheidend, aber doch eins war auch mal ganz blöd. Ich kam in der Ecke rein und alle vor dir springen hoch und keiner trifft ihn. Und du stehst da so hinter geduckt. Und der Ball fällt dir wirklich auf die Birne, auf den Kopf. Und du guckst in Richtung Tor und dann geht er halt in den Winkel, ne? Oder halbbar. Also ich weiß, wie blöd so eine Situation sein kann, wenn du eigentlich helfen willst und dann genau das Gegenteil passiert, wie in dem Fall.
Ja, und dann wahrscheinlich in so einer Drucksituation, so ein großes Turnier, diese Riesenerwartungshaltung im Land.
Also nochmal, was du vorher beschrieben hast, ist, glaube ich, das Entscheidende, ne? Also vor diesem Spiel schon, ne? sowieso die Erwartungshaltung, die ja schon da war, nachdem Pedel, so ähnlich wie Franz, Franz hat gesagt, wir sind auf Jahre unschlagbar. Pedel sagt, die Kolumbianer sind Geheimfavorit, wenn nicht einer mit meiner Favoriten. Dann verlierst du das erste Spiel. Dann kommen diese ganzen Drohungen, die ihr gerade angesprochen habt. Das ist fast unmöglich, als Spieler dann aufs Feld zu gehen, gerade wenn es die Familie auch betrifft. Weil nicht nur dich selbst, du bist da in Amerika, weißt nicht, was zu Hause los ist. Du kennst ja auch die Bedingungen, die kannten die Jungs ja viel besser als wir, logischerweise. Wir reden jetzt nur drüber. Ich glaube, das kann man gar nicht nachvollziehen.
Ja, Thomas, vielen Dank. Bleib gerne noch bei uns. Wir wollen nämlich auch klären, das können wir uns jetzt vielleicht auch schon so ein bisschen denken, warum dieses Ausscheiden für Kolumbien mehr ist als eine sportliche Niederlage, also weit über den Fußball hinausgeht und im Grunde dann tatsächlich die Katastrophe auslöst.
Um zu verstehen, warum die Ereignisse rund um die Weltmeisterschaft 1994 in Kolumbien eine solche Wucht entfalten konnten, müssen wir, denke ich mal, einen Moment den Fußball verlassen. Denn Anfang der 1990er Jahre gehört Kolumbien zu den gefährlichsten Ländern der Welt. Vor allem Medellin, die Hauptstadt, in der Andrés Escobar zur Welt kommt, ist zum Symbol der Gewalt geworden, die dann das ganze Land erfasst. Also Autobomben explodieren in den Innenstädten, Politiker, Richter, Journalisten, Polizisten werden ermordet. Der Staat führt einen regelrechten Krieg gegen die mächtigen Drogenkartelle, während die Kartelle selbst natürlich mit Terror, Bestechung und Auftragsmorden agieren und reagieren. Allein zwischen 1989 und 1993, also unmittelbare Vorzeit zur Weltmeisterschaft, sterben tausende Menschen im Zusammenhang mit dem Krieg des Medellin-Kartells gegen den kolumbianischen Staat. Und im Zentrum dieser Gewalt steht ein Mann, ja, der bis heute weltweit bekannt ist, Pablo Escobar, ist der Boss des Medellin-Kartells. Er kontrolliert zeitweise einen erheblichen Teil des weltweiten Kokainhandels, der ja auch maßgeblich in die USA geht und damit in das Land, wo die Weltmeisterschaft stattfindet. Er zählt auch zu den reichsten Menschen der Welt. Gibt ja da auch ganz absurde Geschichten, ne? Dass er mit Geld geheizt hätte und solche Sachen. Niklas, ich denke, der Name Pablo Escobar ist vor allen Dingen vielen auch heute im Gedächtnis wegen der, finde ich, sehr gut gemachten Serie Narcos. Hast du auch gesehen, oder?
Habe ich auch gesehen. Und wir haben ja Protagonisten einer der Staffeln auch schon mal in einer eigenen Folge thematisiert. Aber die Netflix-Serie habe ich komplett gesehen, die dann ja nicht nur sich um Pablo Escobar dreht, sondern eben auch dann die anderen Kartelle später nach seinem Tod mit in den Fokus rückt. Also ja, klar, kenne ich.
Und Pablo Escobars Einfluss reicht wirklich bis in die Stadien des Landes. Denn in Kolumbien sind Fußball und die organisierte Kriminalität damals eng miteinander verflochten. Viele Vereine profitieren direkt oder indirekt von den Geldern aus dem Drogengeschäft. Die Spielergehälter steigen dadurch. Neue Stadien können gebaut werden. Die Liga erlebt dadurch einen unglaublichen Aufschwung, der ohne dieses Geld eigentlich kaum denkbar gewesen wäre. Besonders eng sind die Verbindungen bei Atlético Nacional aus Medellín, dem Verein, für den auch Andrés Escobar spielt.
Wir haben jetzt gerade ein Stimmungsbild gehört von Atlético Nacional, wie man so schön sagt, denn ich bin tatsächlich da mal im Stadion gewesen vor ein paar Jahren, als ich Kolumbien bereist habe. Ich erinnere mich noch, dass ich trotz meines nur noch spärlichen Haupthaares durch die ganzen Rauchbomben, die grünen, die in den Vereinsfarben gezündet wurden, relativ grün überall in den Haaren gewesen bin und im Bart. Das war auf jeden Fall ein Erlebnis und ganz anders auf jeden Fall von der Stimmung, als wir das aus europäischen Fußballstadien kennen. Also so wirklich so viel mehr Party und die sind im Grunde schon vor dem Spiel komplett eskaliert. Da wird dann die Mannschaft begleitet und die Leute haben irgendwie alle so Art Feuerlöscher dabei gehabt, aus denen sie dann diesen Rauch geschossen haben. Es war wirklich komplett wild. Aber gut, ich habe es auf jeden Fall überstanden, wie man ja sieht. Und es war eine Erfahrung für sich.
Das glaube ich sofort. Es ist echt einfach fußballverrückter Kontinent. Und ich kenne es jetzt nur aus Bildern und aus Videos, aber man kann es sich ein bisschen vorstellen. Mit Pablo Escobars Geld wird dann eine Mannschaft aufgebaut, die 1989 Geschichte schreibt und als erster kolumbianischer Club überhaupt die Copa Libertadores gewinnt. Das ist so etwas wie die Champions League in Europa. Also wirklich den Pokal, den man als Clubmannschaft in Südamerika in die Höhe strecken kann. aus Kolumbien, eben nicht aus Argentinien oder Brasilien. Der Einfluss des Drogenbarons reicht dabei aber auch weit über finanzielle Unterstützung hinaus. Er ist wirklich allgegenwärtig.
Das erkennst du ja auch daran, wenn Pablo Escobar seine Mannschaft sehen will, dann fliegt er sie notfalls auch einfach ein. Der damalige Nationaltrainer Francisco Maturana, der erinnert sich später schon fast mit einem Galgenhumor, ich zitiere ihn mal, wenn mich Don Corleone zu einem Teller Pasta einlädt, kann ich das schlecht ausschlagen. Selbst als Pablo Escobar dann unter Hausarrest steht, reißen die Kontakte zum Fußball nicht ab. Spieler und Funktionäre besuchen ihn weiterhin. Ein sehr exzentrischer Nationalspieler, den wir noch gar nicht thematisiert haben, weil er, glaube ich, 94 auch gar nicht dabei ist, zumindest nicht in der Startelf steht, ist René Higuita, ganz exzentrischer Torwart, der durch so einen Trick, erinnerst du dich noch an den, so ganz berühmt geworden ist, wo er den Ball im Grunde mit so einem halben Rückwärtssalto mit den Füßen dann hält. Erinnerst du dich?
Kenne ich, weiß ich noch ganz genau.
Also auch ganz
in einem Spiel, gell? Also nicht im Training
genau,
oder so.
Genau,
sowas.
Komplett verrückt. Aber ich verliere mich schon wieder in Nerdwissen. Der ist zum Beispiel bei Escobar zu besuchen, wird dabei fotografiert. Also das kann man sich ja auch überhaupt, es ist eigentlich Wahnsinn aus heutiger Sicht. Im Dezember 1993, da verändert sich dann aber die Lage, könnte man zumindest meinen, denn Pablo Escobar wird nach monatelanger Fahndung direkt in Medellin aufgespürt. Am 2. Dezember 1993 kommt er bei einem Schusswechsel dann mit kolumbianischen Sicherheitskräften ums Leben. Mit seinem Tod verschwindet jetzt natürlich der mächtigste Drogenboss des Landes, aber die Gewalt, die verschwindet eben nicht. Im Gegenteil, in den Kartellen, den Netzwerken der Unterwelt und teilweise auch im Fußball werden eben jetzt Einfluss, Macht und Geld neu verteilt. Es brechen Kämpfe, Kriege aus. Und genau in dieser aufgeheizten Situation besteigt dann eben die kolumbianische Nationalmannschaft, diese sehr talentierte Mannschaft, das Flugzeug in Richtung der USA direkt zur Weltmeisterschaft. Also, was will ich sagen? Eine Mannschaft natürlich voller Erwartungen, voller Druck und mittendrin ein Verteidiger, der mit Pablo Escobar eigentlich nur eines gemeinsam hat, nämlich den Nachnamen.
Andrés Escobar wird am 13. März 1967 direkt in Medellin geboren und schließt sich schon früh, so mit 19 Jahren, dem Nachwuchs von Atlético Nacional an.
Wobei, das finde ich jetzt gar nicht so früh, wenn man überlegt.
Also zumindest ist er dann Profi ab diesem Zeitpunkt.
Wahrscheinlich ist das auch damit gemeint. Ja. Ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der vorher...
Ja, also er ist dann Profi, ist eine Profimannschaft und damit beginnt seine Karriere eigentlich richtig an Fahrt aufzunehmen. Dort entwickelt er sich dann zu einem der talentiertesten Verteidiger des Landes. Escobar fällt jetzt weniger durch spektakuläre Aktionen auf, das hatte ich ja am Anfang schon mal gesagt, sondern er strahlt eher so eine Ruhe, so eine Eleganz auf dem Platz aus. Als Innenverteidiger spielt er jetzt eher intelligent, als irgendwie exzentrisch oder so. Er hält dann später übrigens den Spitznamen El Caballero del Fútbol, der Gentleman des Fußballs, war ja der Kaiser auch ein bisschen. Mit Atlético Nacional erlebt er wirklich die erfolgreichste Zeit seiner Karriere. Anfang der 1990er Jahre gilt er als einer der besten Verteidiger Südamerikas. Und zum Zeitpunkt der WM 1994, da stehen eigentlich zwei bahnbrechende Veränderungen in seinem Leben an. Erstens privat, er möchte heiraten. Und beruflich stand damals sein Wechsel zum AC Mailand an. Also wirklich die italienische Serie A, damals das Maß aller Dinge auch.
Ja, und AC Mailand, also ist natürlich immer noch ein Top-Verein, aber damals nochmal eine ganz andere Hausnummer.
Ja. Als Kolumbien dann zur WM in die USA reist, ist Andrés Escobar 27 Jahre alt, Nationalspieler, Copa Libertadores-Sieger und einer der angesehensten Fußballer seines Landes.
Natürlich ist auch für ihn persönlich da eine große Drucksituation, ne? Also ein sehr, sehr talentierter Spieler, der kurz davor ist, den Sprung zu schaffen zu einem absoluten europäischen Topverein. Natürlich erwartet man von dem im eigenen Land dann auch so einiges bei so einem großen Turnier. Beträchtliche Summen werden im Umfeld der Kartelle und illegaler Wettkreise auf das Team gesetzt. Man hat also wirklich große Hoffnung. Viele Menschen verlieren dann natürlich in Folge richtig mit dem Ausscheiden Kolumbiens sehr, sehr viel Geld. Häufig sind das Männer. Ich glaube, das ist jetzt schon sehr deutlich geworden, Hannes, ich sage jetzt mal ganz salopp, mit dem man nicht unbedingt einen Kaffee trinken gehen möchte.
Der abschließende 2:0-Sieg der Kolumbianer gegen die Schweiz, der kann daran auch dann gar nichts mehr ändern. Und was das mit dieser Mannschaft und auch mit Escobar macht, das erkennt man daran, dass 3 Tage nach dem Aus er sich selbst der nun dann folgenden offenen Kritik stellt und einen Beitrag in der Tageszeitung El Tiempo verfasst. Seine Worte, die enden dort mit einer Botschaft, die wenige Tage später auf grausame Weise widerlegt wird.
Das Leben endet hier nicht. Wir müssen weitermachen. Das Leben darf hier nicht enden. Egal wie schwer es ist, wir müssen wieder aufstehen. Wir haben nur 2 Möglichkeiten. Entweder lassen wir uns von der Wut lähmen und die Gewalt geht weiter, oder wir überwinden sie und versuchen unser Bestes, anderen zu helfen. Es ist unsere Entscheidung. Lasst uns bitte den Respekt wahren. Meine herzlichsten Grüße an alle. Das war eine ganz besondere und seltene Erfahrung. Wir sehen uns bald wieder, denn das Leben endet hier nicht.
Wenn wir das jetzt auch nochmal kurz einordnen, ne? Wir machen heute ja viel auch diese Vergleiche zu Deutschland, aber es liegt ja einfach nahe, gerade weil auch Thomas Helmer dann mit dabei ist. Jetzt vergleich das mal, ne? Also stell dir mal vor, ein deutscher Nationalspieler wäre mehr oder weniger gezwungen, so einen Appell an die Öffentlichkeit zu richten. Da erkennst du ja schon, dass dieser Druck ein ganz anderer ist. Ne? Wir reden in Deutschland immer über das Sportliche, ärgern uns auch alle, aber hier habe ich das Gefühl, erkennst du ja schon vor seinem Tod, aus dieser Botschaft heraus, dass er weiß, es geht um im Grunde viel, viel mehr. Mhm. Das ist schon heftig. Es sind natürlich Worte der Versöhnung, Worte, die den Blick nach vorne richten sollen, aber die dringen eben in dieser Situation nicht mehr durch. Die Mannschaft und das Trainerteam, die entscheiden dann nach dem Vorrunden aus, erstmal nicht nach Kolumbien in die Heimat zurückzukehren.
Auch das muss man sich vorstellen, oder? Also weil du es gerade so betont hast, die sind so schon auch verängstigt oder wissen auch um diesen Druck, dass sie sagen, hey, nee, wir bleiben hier erstmal. Zu Hause ist es zu heikel, für uns auch, für Leib und Seele.
Die bleiben also erstmal in den Vereinigten Staaten, weil eben die Stimmung in Kolumbien zu aufgeladen ist. An vielen Orten ist die Enttäuschung längst in Hass umgeschlagen. Auch Escobar wird offenbar geraten, Abstand zu halten. Doch er will sich nicht verkriechen. 3 Tage nach dem Ausscheiden reist er dann zurück nach Medellin.
Am Abend des 1. Juli verlässt er dann auch sein Haus und fährt in den Stadtteil El Poblado. Das ist wohl so einer der wohlhabenderen Bezirke in Medellin.
Ja, es ist vor allen Dingen, ich weiß nicht, wird wahrscheinlich damals auch schon so gewesen sein, ist vor allen Dingen das Ausgehviertel. Da war also, als ich dort war, auch unser Hotel. Und da sind die ganzen, ist so eine quasi die Partymeile, die ganzen Bars und so, die sind da.
Passt ja auch gut, nämlich, weil er auch ausgehen möchte. Also er trifft sich mit Freunden und besucht dann die Bar El Indio, das ist wahrscheinlich auch so eine Szenebar in der damaligen Zeit. Was in den folgenden Stunden jetzt genau geschieht, muss man sagen, lässt sich nicht exakt rekonstruieren. Fest steht jedoch, dass es nach Mitternacht auf dem Parkplatz vor dem Lokal zu einer Auseinandersetzung kommt. Und plötzlich fallen dann Schüsse. 6-mal treffen sie Andrés Escobar. Der Schütze, Humberto Muñoz Castro, soll Andrés Escobar unmittelbar vor den Schüssen noch verhöhnt haben. Einige Zeugen berichten da, er habe gerufen, danke für das Eigentor. Andere erinnern sich daran, dass er nach jedem Schuss laut Goal, also Tor, geschrien haben soll, als würde er jetzt den tödlichen Angriff wie ein Fußballkommentar inszenieren. Man muss sagen, die Aussagen widersprechen sich da etwas und deshalb bleibt auch 30 Jahre nach diesem Mord an Andrés Escobar vieles einfach unklar. Was wir jedoch wissen, ist, dass Andrés Escobar zusammenbricht und dann noch auf dem Weg ins Krankenhaus stirbt. Offiziell wird er dann am 2. Juli 1994 für tot erklärt. Das ist 10 Tage nach seinem Eigentor. Und die WM läuft zu diesem Zeitpunkt noch. Die K.O.-Spiele beginnen jetzt gerade erst. Also die heiße Phase steht gerade an. Und auch die Medien in Deutschland berichten natürlich über den Fall und den tragischen Tod des Fußballspielers.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Der kolumbianische Fußballnationalspieler Andrés Escobar ist ermordet worden. Er wurde in Medellin von Unbekannten erschossen.
Nach Augenzeugenberichten soll sich der Streit in einem Nachtclub an dem Eigentor entzündet haben, mit dem Escobar die 1:2-Niederlage seiner Mannschaft gegen die USA eingeleitet hatte.
die Suche nach den Verantwortlichen, also der Schütze ist, glaube ich, relativ schnell klar, wer das ist, aber die Suche nach den Verantwortlichen, die gestaltet sich schwierig, so wie sehr häufig im Kolumbien der 1990er Jahre. Die Polizei, das hatte ich jetzt gerade schon angedeutet, fasst dann Humberto Muñoz Castro auch relativ schnell. Er ist übrigens Fahrer und Leibwächter zweier stadtbekannter Drogenhändler. Also das legt natürlich dann diese Verbindung schon nahe. Und er gesteht die Tat dann auch relativ schnell. Doch seine Aussagen, die werfen mehr Fragen auf, als sie im Grunde beantworten. Er behauptet später gar nicht gewusst zu haben, wen er damals erschießt. Als Ermittler ihn dann fragen, ob er auf Befehl gehandelt habe, da antwortet er mit einem Satz, der dann zusätzlich zur Legendenbildung beiträgt. Er sagt nämlich, sie hatten mir noch keine Anweisungen gegeben. Castro wird dann verurteilt zu 43 Jahren Haft. Nach verschiedenen Strafverkürzungen kommt er aber bereits nach 11 Jahren 2005 schon wieder frei. Bis heute ist umstritten, ob er alleine handelte oder ob mächtige Akteure aus dem Umfeld der Gallon-Brüder, das sind also kolumbianische Drogendealer, hinter der Tat stehen. Wie dieses Verbrechen wahrgenommen wurde und was das eben auch für einen aktiven Spieler der deutschen Fußballnationalmannschaft damals bedeutete, was der mitbekommen hat, auch darüber haben wir natürlich mit Thomas Helmer gesprochen.
Thomas, wir haben jetzt gerade darüber berichtet, wie der Mord an Escobar die Öffentlichkeit schockt. Mehr als 100.000 Menschen nehmen beim Trauerzug teil. Also ein Foto wird dann von ihm durch die Straßen von Medellin getragen, fast schon wie von einem Heiligen. Ihr habt ein paar Tage zuvor euer letztes Vorrundenspiel gegen Südkorea mit 3-2 gewonnen und seid damit als Gruppenerster in das Achtelfinale eingezogen. Zweimal Klinsmann und einmal Kalle Riedle-Treffer. Hab, glaube ich, auch 3-0 geführt, wurde am Ende sogar noch mal knapp. Am Tag des Todes von Andrés Escobar, am 2. Juli, genau an dem Tag, steht ihr wieder auf dem Rasen. Der Gegner ist diesmal Belgien. Du stehst in der Startelf. Ihr gewinnt 3-2 wieder. Zweimal Völler, einmal Klinsmann. Ein überragendes Spiel, das sagen viele nach der vielleicht eher durchwachsenen Vorrunde. Thomas, jetzt ist man ja total fokussiert. Man ist jetzt in der K.O.-Runde, man möchte jetzt diesen Pott nach Hause holen. Hast du, ich formuliere es mal ein bisschen überspitzt natürlich, hast du überhaupt mitbekommen oder ihr als Team, dass Andrés Escobar ermordet wurde, genau an diesem Tag, genau während der WM?
Naja, mitbekommen haben wir das natürlich auf jeden Fall. Also es geht ja an keinem vorbei. Und logischerweise, es war nur zu der Zeit so, dass wir, du hast das Spiel in Dallas gerade angesprochen, dieses Südkorea-Spiel, 3-0 geführt, bei über 50 Grad, dann zweite Halbzeit eingebrochen, weil die Jungs konnten einfach nicht mehr laufen. Dann hatten wir aber dazu noch die Affäre um Stefan Effenberg. Stefan wurde ausgewechselt, ich wurde übrigens eingewechselt, habe ich jetzt erstmal festgestellt. Das habe ich auch lange gar nicht mehr gewusst. Ich habe nur noch 8 Minuten gekickt und auf einmal war ich in der Mannschaft. Oder ich habe 3 Bälle rausgeköpft, mehr habe ich nicht getan. Und wir hatten danach aber ein eigenes Thema natürlich erstmal, das im Verhältnis zu dem natürlich, was Sie gerade angesprochen haben, in Kolumbien eher marginal war, aber das war das Thema Stefan Effenberg. Und es gab dann Mannschaftssitzungen, soll er nach Hause, dann soll er bei der Mannschaft bleiben. Letztendlich haben sie natürlich alle seine Mitspieler, also wir für ihn ausgesprochen, aber Gideus Braun hat dann entschieden, nee, Vorbildfunktion und er muss nach Hause. Also wir hatten selbst eine Baustelle, also eine zusätzliche Baustelle, wir hatten eh schon genug vorher. Ich bin auch jemand, der solche Sachen natürlich verdrängt, die du gerade ansprichst, wenn da was passiert und ich erstens nicht machen konnte und vielleicht nicht unmittelbar beteiligt bin. Und wir hatten, wie gesagt, diese Problematik und mussten dann uns wirklich versuchen, darauf zu konzentrieren oder beziehungsweise das zu lösen und dann eben vernünftiges Spiel zu machen, wie du sagst. Ich glaube, dass man dann trotzdem diese Bilder nochmal, ich kann mich erinnern an diese 100.000 da, diesen Straßenzug oder wie man das nennen willst, als er da durchgetragen ist, das war so ein bisschen, naja, unrealistisch, ne? Du kannst es gar nicht so richtig packen und fassen und du siehst die Bilder und denkst, ja, fühlt sich irgendwie ganz komisch an, konnte man nicht greifen in der Zeit.
Du hast jetzt gerade Effenberg angesprochen, also die WM war ja auch so ein bisschen eine WM der Skandale. Wir bleiben aber mal jetzt nochmal kurz beim Sportlichen, um dann auf Escobar zurückzukommen. Lange geht ja leider das Turnier für euch auch nicht mehr. Im Viertelfinale ist dann gegen Bulgarien Schluss, kann mich auch echt noch erinnern, war zwar noch jung, aber dieses Ausscheiden war dann schon auch tragisch. Weltmeister wird dann Brasilien. Zu dem Zeitpunkt ist Kolumbien schon längst ausgeschieden, hat er gesagt, nach der Vorrunde ist Schluss. Jetzt mal die Frage, hattet ihr vor der WM eigentlich eine Vorstellung davon, wie eng Fußball, Politik und auch die Gewalt der Drogenkartelle in Kolumbien so miteinander verwoben waren? Oder war das eigentlich erst so eine Nachricht, die nach dem Mord an Escobar so öffentlich wurde?
Na, ich glaube, man kann nicht sagen, das wusste man nicht, das hat man noch nie gehört. Ne? So nach dem Motto, jetzt kommt das Ganze überraschend um die Ecke. Das war nicht so, nein, nein. Aber es ist wie häufig so, es war weit weg natürlich. Ne? Kolumbien ist von Deutschland weit weg. Du hast das Gefühl, okay, vielleicht ist das da einfach auch so. Es ist natürlich schlimm, dass es so ist. Und andererseits, bei uns ist es Gott sei Dank nicht so. Also ich glaube, das liegt einfach daran, dass man das dann ein bisschen wegschiebt, ja, zwar wahrnimmt und sagt, Gott sei Dank passiert es mir nicht oder uns nicht. Also so wäre meine Haltung dazu gewesen, muss man ganz klar sagen. Also von daher, glaube ich, kann man sich da nochmal überhaupt nicht reinversetzen in die Situation der Spieler, aller Beteiligten, auch was sonst in so einem Land. Wir haben das ja in vielen Ländern dieser Welt. Ne? Wenn wir hören, da ist ein Krieg oder da ist im Land irgendwas los, dann sagen wir immer, das ist schlimm. Aber da du nie selbst betroffen bist, glaube ich, kann man diese Wucht und dieses Ganze gar nicht richtig ermessen. Das muss man einfach fairerweise auch dann mal zugeben.
Jetzt hast du ja selber schon viel darüber gesprochen, dass man die Situation zwischen euch damals und der kolumbianischen Mannschaft nicht wirklich vergleichen kann. Was uns aber natürlich trotzdem interessieren würde, ist, dass du uns auch da vielleicht nochmal so ein bisschen mitnimmst, ob dir selber Hass entgegengeschlagen ist oder du das bei anderen Spielern beobachtet hast. Du hast ja sehr viele große Spiele gehabt, bis 1996 Europameister geworden. Und nun ist es nun mal so, dazu gehören zu so einer großen Karriere auch große Niederlagen, sage ich jetzt mal. Da sucht man in den Medien, gerade im Boulevard, du hast die Bild-Zeitung angesprochen, schnell Schuldige. Also die für uns fast schon abschließende vorletzte Frage: Hast du irgendwo Erfahrungen gemacht, selber als aktiver Spieler oder bei anderen mitbekommen, wo das wirklich in ganz konkreten Hass umschlägt?
Nein, in der Form nicht. Gott sei Dank in der Form nicht, muss man ganz klar sagen. Also das Schlimmste in Anführungsstrichen bei mir war mal, als ich von Dortmund zu Bayern gewechselt bin für diese horrende Ablösesumme. Und das dritte Spiel war dann gleich in Dortmund. Und ich, Blödmann, bin natürlich aus Gewohnheit zum Wahrmachen auf die Dortmunder Fans zugelaufen. Dann hat mich mal kurz ausgebuht und sich ein bisschen beschimpft. Dann bist du halt auf die andere Seite gelaufen. Dann habe ich aber relativ schnell durch Glück das 1-0 gemacht und dann war Ruhe zu. Dann hatte sich das Ding für mich erledigt. Aber ich bin nie privat bedroht worden oder meine Familie. Natürlich hat die Bildzeitung auch mal geschrieben, der muss verkauft werden oder der ist zu schlecht oder was auch immer. Wenn du das mit dem in Relation setzt, wobei wir jetzt gerade reden, auch über dieses Thema, ist das natürlich, ich will nicht sagen zum Lachen, aber dann wird das sehr bedeutungslos, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich bin froh, dass ich sowas natürlich nie erleben durfte. Ich weiß auch nicht von meinen Mitspielern, dass es in Deutschland so extrem ist, dass jemand mal extrem wirklich so bedroht wurde oder dass die Familie vor allen Dingen auch in Mitleidenschaft gezogen wurde. Das habe ich Gott sei Dank nie erleben dürfen.
Wobei man muss auch sagen, dass auch noch eine Zeit gewesen, in der es noch kein Social Media gab. Also wenn man das jetzt mal auf die heutige Fußballergeneration überträgt, und ich nehme an, du hast ja auch noch viel Kontakt zu aktiven Spielern. Die sind natürlich auch in irgendwelchen Facebook-Gruppen und hier und da wirklich Hass ausgesetzt, beziehungsweise ist es natürlich niemals so schlimm, in Anführungszeichen, wie das, was Andrés Escobar erfahren ist, aber dass da fußballerische Fehler irgendwie dann auch tatsächlich in Beleidigungen, Bedrohungen bis ins Private hinein ausgetragen werden, das ist natürlich auch schlimm. Thomas, jetzt zum Ende der heutigen Folge. Parallel zur Fußball-Weltmeisterschaft, die ja jetzt wieder in den USA läuft, müssen wir natürlich die Frage der Frage stellen. Du verfolgst nämlich an auch viele Spiele. Ja, ganz schmerzlos. Wer wird Weltmeister, deiner Meinung nach? Und wie steht's um das deutsche Team? Was glaubst du?
Ich werde sicherlich nicht alle Spiele gucken. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei dem Aufgeblieben ist mir das dann doch zu viel. Wobei ich habe mir erstmal den Spielplan angeguckt. Also den ersten Spieltag, einige Länder hatte ich gar nicht auf. Usbekistan zum Beispiel. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Uhr die spielen. Ich sehe aber die Uhrzeiten dann und so weiter und so fort. Also es ist schon sehr aufgebläht. Ich habe auch gestern mit Stefan Effenberg mal gesprochen und so weiter. Wir fragen uns natürlich auch alle, fahrt ihr hin? Ne? Das ist ja diese übliche Frage. Fährt jemand in die USA gucken? Guckt sich die Spiele live vor Ort an? Ich kenne nicht allzu viele Leute, was ich sehr schade finde. Ich glaube, aus anderen Ländern viel mehr. Es ist teuer, es ist unsicher, was die Regierung angeht, weil keine Ahnung, was der Kollege Trump wieder sich alles einfallen lässt. Und man hört, dass der Iran, die müssen irgendwie rein und rausreisen. Also da sind schon wieder im Vorfeld auch viele Sachen. Das mindert so ein bisschen, finde ich, immer auch die Stimmung und die Vorfreude auf dieses Turnier. Und bei uns ist es ganz einfach, wenn es Julian Nagelsmann hinbekommt, eine Mannschaft jetzt richtig zu formen oder ein richtiges Team daraus zu machen, nur dann haben wir eine Chance, glaube ich. Ich glaube, dass viele Mannschaften von den Spielern, von der Breite der Spieler, der erstklassigen Spieler, einfach deutlich besser sind als wir. Und ich hoffe nicht, dass eben diese Torwartdiskussion oder diese Torwartproblematik, die wir immer noch haben aus meiner Sicht, dass ihm die nicht auf die Füße fällt. Aber ich glaube auch, dass diesmal sicherlich eine europäische Mannschaft in Amerika die Chance hat, Weltmeister zu werden. Also die Franzosen, die Spanier sind aus England, die zwar nie irgendwas gewinnen. Und die Portugiesen sind, glaube ich, auch nicht zu verachten. Also das wären die Europäer, die Südamerikaner kann ich schwer einschätzen. Brasilien vielleicht offensiv ganz gut, hinten scheinbar nicht so. Also dann gibt es die üblichen Geheimfavoriten in Marokko sicherlich, die auch eine gute Mannschaft.
Ja, ich glaube auch, ich habe mir gestern nochmal das französische Team angeschaut. Also da kann man auf jeden Fall zwei Nationalmannschaften aufstellen für dieses Team. Ja. Also das ist wirklich gespickt mit Stars. Aber wer weiß, ihr wart, um den Bogen zu schließen, 94 auch ein Team voller Stars und nicht immer gewinnen die Teams mit den besten Individualisten. Vielleicht wird es doch eine Mannschaft, die man vielleicht nicht so auf dem Zettel hat. Ich würde trotzdem sagen Frankreich, aber Niklas, wie schaut es bei dir aus?
Ich würde mich auch eher auf Frankreich festlegen und ihr habt es ja dann 96 auch gezeigt, wenn man auf ein paar Stars verzichtet und dann eben als geschlossene Mannschaft auftritt, dann kann man den Titel holen. Also vielleicht müssen wir auch nicht ganz so negativ mit Blick auf die deutsche Mannschaft sein. Thomas, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, wir haben auf jeden Fall mitgenommen heute, dass man ist ja bei so einem großen Turnier von der Couch aus auch schnell dabei, sich über den einen oder anderen Spieler aufzuregen. Und natürlich kann man die Situation nicht vergleichen, haben wir ja heute auch nicht gemacht. Aber ich denke, dass man sich selber vielleicht auch mal ein bisschen stärker reflektieren sollte, dass das alles Menschen sind, die da auf dem Platz stehen. Und das ist etwas, was die heutige Episode auf jeden Fall zeigt. Also vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, trotz deines Termindrucks.
Sehr gerne. Ich fand ein wichtiges Thema auch, was ihr da bearbeitet. Sowas gerät dann ja immer schnell in Vergessenheit.
Ja, Niklas, für uns auch mal eine neue Erfahrung hier bei Tatortgeschichte, jetzt mal mit einem damals aktiven Fußballspieler und ja wirklich ein großer Name des deutschen Fußballs auch zu sprechen für uns. Wir hatten es ja am Anfang gesagt, als Fußballfans. Wir durften danach auch noch ein bisschen länger mit ihm sprechen. Er musste zwar dann auch los, hatte ich ja gesagt, aber da hat er dann auch nochmal gesagt, wie wichtig ihm auch sowas ist, dass man eben nicht nur den Fokus auf das Fußballerische legt, sondern eben auch der Gegenwartsbezug am Ende. Wir könnten da jetzt lange drüber sprechen, wie Fußballer oder allgemein Sportler oder Stars auch Hass ausgesetzt sind. Man ist ja da relativ vorschnell und sagt da manchmal, ja, die verdienen genug Geld, das müssen die aushalten können. Natürlich verdienen die wahnsinnig viel Geld heute, aber es ist ja trotzdem eine andere Dimension, wenn das so ins Private hineingeht. Das sind dann logischerweise auch nur Menschen. Ich kann mir das gut vorstellen, wenn wir schon mal irgendwie eine schlechte Rezension irgendwie bekommen für ein Buch oder auch für einen Podcast oder so. Das geht einem ja auch schon manchmal in gewisser Hinsicht nahe. Aber wenn du dann die Zeitungen aufschlägst, im Internet schaust und tagtäglich siehst du dann irgendwie nur, wie dein Name in der Öffentlichkeit steht, auch zerpflückt wird und so, das macht natürlich auch was mit einem.
Kann man sich nicht vorstellen. Ne? Also ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Das ist ja auch etwas, was Thomas gesagt hat, überhaupt nicht vergleichbar. Ne? Also die Situation als Gefeierter mit allen Problemen, die das auch mit sich bringt, als gefeierter Star von Arminia Bielefeld, FC Bayern München und Borussia Dortmund. Nicht vergleichbar, glaube ich, mit jemandem, der in Medellin damals kickt und von dem im Grunde das ganze Land erwartet, dass man Unmögliches schafft, weil dass die wirklich Weltmeister werden. Ich glaube, so groß war die Mannschaft, die kolumbianische, dann ja auch doch nicht. Also eine unfassbare Drucksituation. Und ich finde, auch wenn man, das haben wir jetzt mehrfach heute betont, auch wenn man es nicht 1:1 mit der Situation im europäischen Fußball vergleichen kann, sollte man doch ein bisschen darüber nachdenken, wie schnell man sich dann auch selber über den Schiri oder den Trainer oder den ein oder anderen Spieler aufregt. Das ist am Ende alles nur Sport.
Ich weiß.
Komplett unwichtig. Die Situation in Kolumbien hat sich ja zum Glück auch ein bisschen verändert. Also als ich da war, konnte man sich zum Beispiel in den 90ern noch gefährlichsten Stadt der Welt relativ frei und normal bewegen. Also da war jetzt nicht irgendwie das Gefühl, dass man da Angst um sich selbst haben müsste oder um andere Menschen. Gibt natürlich immer noch Herausforderungen, aber das sollten wir vielleicht an der Stelle auch nochmal betonen. Wir wollen es aber auch nicht überstrapazieren. Ja. Ich denke, da kann jeder sein eigenes Urteil bilden. Ich hoffe, dass sowas heute nicht mehr möglich ist. Der Fußball hat andere Probleme, auch die werden uns während dieser Weltmeisterschaft jetzt begleiten. Die haben wir heute ein bisschen außen vor gelassen. Ja.
Und wir wissen natürlich auch nicht, und das vielleicht noch, muss man nochmal einschränkend sagen, ob jetzt Andrés Escobar wirklich wegen des Eigentors gestorben ist, also ermordet wurde, oder ob sein Tod vielmehr so auch ein Ausdruck für ein Land war, das ja damals in den 1990er Jahren wirklich so eine Spirale der Gewalt eigentlich geraten ist und lange, lange Zeit nicht rausgekommen ist. Aber es steht natürlich repräsentativ dafür und dementsprechend haben wir uns für die Folge heute entschieden. Ich hoffe, es war interessant für euch, für alle, die den Fall kannten. Trotzdem nochmal, dass neue Inhalte, neue Details dazugekommen sind. Für alle, die es nicht wussten, würde ich schon sagen, ein gewisser Aha-Effekt. Also, dass man einen Tatort so explizit dann auch herausgreifen kann.
Niklas, ich glaube, jetzt machen wir das, was wir am besten können. Wir ziehen uns auf unsere Couch zurück, machen den Fernseher an, schauen uns die nächsten Spiele an, auch der deutschen Nationalmannschaft, drücken natürlich die Daumen und fiebern mit, aber hier und da werden wir wahrscheinlich auch mal granteln.
Du wirst lachen, ich gehe heute tatsächlich noch Fußball spielen. Ich spiele ja immer noch hobbymäßig, aber das hat wenig mit den heute genannten Mannschaften zu tun. Das ist dann, also wir sind eine Hobbytruppe, aber wir müssten eigentlich heißen erster FC Wadenkrampf oder so ähnlich. Mit Fußball hat das nicht mehr viel zu tun. In diesem Sinne.
Ja, und zum Abschluss und total passend zum Thema heute haben wir wieder einen Podcast-Tipp für euch zum Thema Fußball. Die Bundesliga steckt in der Klemme, während englische Clubs mit Milliardentransfers den Fußball dominieren, stoßen selbst die Bayern international an ihre Grenzen. Aber was würde es bedeuten, wenn Investoren in die Liga einsteigen? Und schützt die 50+1-Regel die deutschen Fußballtraditionen oder bremst sie die Liga aus? ARD-Fußballexperte Robert Kempe spricht in der aktuellen Folge von 11KM, der Tagesschau-Podcast, über die Zukunft der Bundesliga zwischen Tradition und internationalem Wettbewerb. 11KM, jeden Tag ein Thema in aller Tiefe, kostenlos in den ARD Sounds. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes.
Und ich empfehle noch ganz ungeplant hier die ARD-Dokumentation über die Fußballweltmeisterschaft 1994, wo Thomas ja auch eine sehr tragende Rolle spielt. Und darf natürlich zum Ende noch sagen, herzlichen Dank an die Georg von Vollmer Akademie und Bayern 2, die diesen Podcast gemeinsam produzieren.